einer neuen Perspektive. Wir sehen an diesem Vers, den ich gerade gesagt habe, auf der einen Seite verbraucht sich das Leben, auf der anderen Seite ist ein neues Leben in Aussicht. Auf der einen Seite geht das Jahr, also das Kirchenjahr zu Ende. Wir denken an das Sterben, erinnern uns an Verstorbene. Aber wir denken auch jetzt schon, nächste Woche geht das neue Jahr los mit dem Advent. Da kommt das Licht. Da haben wir plötzlich eine Zukunftsperspektive. Und damit beschäftigen wir uns seit einigen Wochen. Mit diesem Thema Leben aus einer neuen Perspektive. Das ist unsere Predigtserie und die geht so langsam in die Zielgerade. Nächste Woche ist dann der Schlusspunkt. Genau, und heute soll es auch wieder darum gehen, ja, wir wollen gucken, dass wir die Perspektive vielleicht wechseln, dass wir nicht nur auf das Hier und Jetzt schauen, sondern dass wir auf das schauen, was mal kommen wird. Heute mit dem Titel, bist du auf der richtigen Party? Die Vorgeschichte zu der Bibelstelle, die ich euch gleich, oder die wir miteinander lesen wollen, ist folgende. Jesus ist eingeladen bei einem Obersten der Pharisäer. Ja, ein Führer quasi, Anführer der geistlichen Elite Israels zu der Zeit. Jesus ist eingeladen und es sind auch noch viele andere Leute eingeladen, viele andere Pharisäer auch eingeladen. Zu der Zeit waren die Pharisäer Jesus gegenüber noch nicht so feindlich eingestellt, wie das später sich offenbart hat, sondern mehr so neugierig interessiert. Vielleicht kritisch, aber erstmal noch neugierig interessiert. Und Jesus war gewissermaßen als Gastredner eingeladen zu so einem Abendessen, hat da mit diesen Pharisäern eben eine Zeit verbracht. Die Pharisäer waren eben so die geistliche Oberschicht. Das sah man ihnen auch an. Die kleideten sich entsprechend. Die legten, glaube ich, auch Wert darauf, so als solche erkannt zu werden. Und er ist dort als Gastredner eingeladen gewesen und sagt eben zum Gastgeber, diesem Obersten der Pharisäer, der dieses ganze Mahl, dort diese Veranstaltung gemacht hat und eingeladen hat, wenn du wirklich etwas Gutes tun willst, dann lade nicht deine Freunde aus der Oberschicht ein, die dich dann als nächstes zurück einladen, sondern lade die Armen und die Lahmen ein, die es dir nicht vergelten können. Und dann sagt einer der Anwesenden den Satz, mit dem quasi unsere heutige Bibelstelle beginnt. Als ein Mann, der mit Jesus am Tisch saß, das hörte, rief er aus, gesegnet sind die, die am Festessen im Reich Gottes teilnehmen. Jesus antwortete ihm mit folgendem Gleichnis. Ein Mann bereitete ein großes Fest vor und verschickte viele Einladungen. Als alles vorbereitet war, sandte er seinen Diener aus, der den Gästen sagen sollte, dass es Zeit war, zum Fest zu kommen. Aber sie fingen alle an, Entschuldigungen vorzubringen. Einer sagte, er habe gerade ein Feld gekauft und wolle es nun begutachten. Er bat ihn, deshalb zu entschuldigen. Ein anderer erklärte, dass er gerade 5 Paar Ochsen gekauft habe und sie prüfen wolle. Wieder ein anderer hatte gerade geheiratet und meinte, er könne deshalb nicht kommen. Der Diener kam zurück und berichtete seinem Herrn, was sie gesagt hatten. Da wurde der Herr zornig und sagte, geh hinaus auf die Straßen und Wege der Stadt und lade die Armen, die Krüppel, die Lahmen und die Blinden ein. Der Diener tat, was ihm aufgetragen worden war und berichtete dann, wir haben noch Platz für weitere Gäste. Da sagte sein Herr, geh hinaus auf die Landstraßen und hinter die Hecken und bitte jeden, den du findest, zu kommen, damit das Haus voll wird. Denn keiner von denen, die ich zuerst eingeladen habe, soll auch nur das Geringste von dem bekommen, was ich für sie vorbereitet hatte. Ich bete noch. Jesus, ich bitte dich um deine Gnade. Vater, dass du das Wort, das du uns heute zu uns sprechen wirst, segnest, Herr. Gib du mir Gnade zum Reden und uns allen Gnade zum Hören. Amen. Also, Jesus spricht zum Gastgeber, diesem ranghohen Pharisäer, darüber, dass er doch mal die Armen einladen soll und eben diejenigen, die ihn nicht wieder einladen können, weil Gott diese Mildtätigkeit segnen wird. Und daraufhin sagt also einer der Gäste diesen weisen Satz, gesegnet sind die, die am Festessen im Reich Gottes teilnehmen. Dieser Mann hatte erkannt, wahrhaft gesegnet sind nicht diejenigen, die im Hier und Jetzt an einem edlen Festmahl teilnehmen, sondern die, welche in Ewigkeit beim Festmahl Gottes dabei sind. Und da wird plötzlich einen Blick in die Ewigkeit eröffnet. Wir kennen diesen Mann noch nicht mal mit Namen, die Bibel sagt da gar nichts drüber, aber der bringt mit diesem Einsatz Jesus dazu, dieses Gleichnis zu erzählen. Und daraufhin erzählt Jesus eben das Gleichnis von dem Gastmahl und jeder der Anwesenden versteht, was hier gemeint ist. Der Gastgeber in dem Gleichnis ist in Wirklichkeit Gott, Gott selbst. Und diese Ersteingeladenen sind die religiösen Anführer Israels. Die Armen sind die religiös fernerstehenden Gruppen und die auf den Landstraßen sind die Heiden, die bis daher noch nicht zu Gottes Volk gehören. Jesus kündigt damit an, dass er das Reich und die Menschen, er will alle meinen auf Dauer. Und die Pharisäer hörten das. Und er sagte nämlich im Grunde den Pharisäern damit, ja, es stimmt, Gott will euch in seinem ewigen Himmelreich mit dabei haben, aber ihr, die ihr doch die religiösen Anführer Israels seid und eigentlich ganz nah dran sein solltet, ihr lehnt es ab, dieser Einladung nachzukommen. Ihr macht lieber euer Ding. Doch Gott wird sein Reich bauen. Und ihr werdet euch noch wundern, wen er alles dabei haben wird. Ja, das ist eine komische Sache. Man muss das erstmal verstehen. Wer freut sich nicht, zu einem Festessen eingeladen zu werden? Haben wir schon gehört. Vorgestern hatten wir ein tolles Festessen, eine tolle Dankesparty für alle Leute, die hier mitarbeiten. Über 170 Leute waren angemeldet. Das war großartig. Wer freut sich nicht, zu so einem Festessen eingeladen zu werden? Und die Angesprochenen im Gleichnis aber, die waren anscheinend nicht wirklich begeistert, eingeladen zu sein. Ja, die begannen sich zu entschuldigen. Ach nö, ich habe was Besseres vor, ich habe noch zu tun. Aber was waren das für Ablehnungsgründe, dass sie sich entschuldigen ließen? Einer hat ein Feld gekauft. Einer hat 10 Ochsen gekauft. Einer hat geheiratet. Sind das Gründe, kurzfristig eine so besondere Einladung abzusagen? Hat der Mann, der erste Mann zum Beispiel, der das Feld gekauft hat, hat der Bedenken, dass das Feld am nächsten Tag nicht mehr da ist? Dass es weggelaufen ist? Das ist albern. Und der andere, der 10 Ochsen gekauft hat, der kann mit 10 Ochsen zig Hektar Ackerland bearbeiten. Wer 10 Ochsen kauft, der zeigt damit, ich bin Großgrundbesitzer, ich habe jede Menge Land umzupflügen. Mensch, so einer, hat der nicht die Größe, dass der seine sonstigen Tagesgeschäfte andersrum herum plant? Und dass er diese wichtige Einladung wahrnehmen kann? Wegen der Ochsen? Und schließlich der Verheiratete. Eine Hochzeit wurde immer gründlich geplant. Das ist kein Grund, kurzfristig zu sagen, ich kann jetzt doch nicht. Sowas geschieht nicht plötzlich und unerwartet. Also alle Entschuldigungen, die hier vorgebracht wurden, sind in Wirklichkeit Ausflüchte. Und wie reagiert jetzt der Gastgeber? Das ist die interessante Sache. Zornig. Zornig. Gott ist zornig? Kann das sein? Was es genau meint, wenn Gott zornig ist, das können wir, glaube ich, auch nicht verstehen. Also ich nehme mir das nicht heraus, wirklich verstehen zu wollen, was heißt, dass Gott zornig ist. So weit reicht mein Verstand nicht. Aber wir haben einen Vorteil. Gott ist Mensch geworden. Und wir können ja gucken, was Jesus macht und wie Jesus sich als Mensch verhält. Das können wir vielleicht schon ein bisschen eher verstehen. Und ich habe einen Bibelvers aus einer ähnlichen Geschichte, wo Jesus mit den Pharisäern auch so irgendwie seine liebe Not hatte. Und da blickte er ringsum sie im Zorn, ringsum voll Zorn an. So, jetzt habe ich es. Da blickte er sie ringsum voll Zorn an, betrübt über die Verstocktheit ihres Herzens. Da ist also dieses Element des Zorns drin und ich glaube, dass Gott dann zornig wird, wenn sein Gegenspieler sich breit machen will. Ja, wenn der Teufel etwas beanspruchen will, das in Wirklichkeit Gott gehört, da wird Gott zornig. Denn genau, wenn Menschen in diese Ich-Bezogenheit verfallen, das ist ja genau das, was hier passiert, wenn Menschen in diese Ich-Bezogenheit verfallen, dann geschieht das, was der Teufel will, sie nämlich von Gott fernhalten. Und darüber wird Gott richtig sauer. Das verstehe ich so. Aber, wie sagt die Bibel, dazu wurde Christus offenbart, um die Werke des Teufels ganz zu zerstören. Und darum ist Jesus wütend, wenn er hier auf diesen Gegenspieler trifft. Aber es gibt eben in diesem Vers auch noch die andere Seite. Jesus ist gleichzeitig auch betrübt über ihre Herzenshärte oder Hartherzigkeit. Es macht ihn fassungslos, wenn Menschen an ihrer Berufung vorbeileben. Und es ist für ihn eine Herzensangelegenheit, dass Menschen die Segnungen empfangen, die er für sie vorgesehen hat. Er will nicht, dass sie irgendwo ihren kleinen Kleinkram machen und verpassen das Beste. Und wir sehen das an einigen Stellen in der Bibel, wo Jesus so wirklich so seine liebe Not hat mit seinen Menschen. Ein Beispiel einfach mal aus dem Markus-Evangelium. Doch sie, also die gute Botschaft, wird von Alltags, das erklärt er seinen Jüngern, wird von Alltagssorgen, den Verlockungen des Reichtums und vom Verlangen nach schönen Dingen übertönt, sodass keine Frucht daraus entstehen kann. Ja, also er merkt, die Leute, die kapieren es einfach nicht, die im Gleichnis kapieren es einfach nicht und es gibt einen Grund dafür. Und spontan würden wir ja sagen, das besondere Festessen war es doch allemal wert, das war es doch allemal wert, dass man sagt, alle sonstigen Erledigungen und Geschäfte verschiebe ich auf einen anderen Termin. Genau. Und die Eingeladenen fanden das nicht. Und die Frage ist wirklich, wie geht es uns damit heute? Was ist das für ein Festessen, zu dem wir eingeladen sind? Hat die Party, die zu der Gott uns einlädt, in unserem Leben eine Priorität? Jesus sagt eben an einigen Stellen in der Bibel, wie lange soll ich das noch aushalten? Ja? Wie lange muss ich noch bei euch sein? Und ich muss immer schmunzeln, wenn ich sowas lese, weil Jesus einfach so mit dieser menschlichen Begrenztheit zusammentrifft und merkt so, oh, da fällt ihm sozusagen der Kopf auf den Tisch, so, oh, Herr, wirf Hirn vom Himmel. Warum verstehen die nicht diese einfachen Dinge? Und jetzt erklärt er seinen Jüngern eben, was ist da los? Da passiert einfach etwas und Jesus sagt, es gibt Alltagssorgen und davon wird alles das übertönt, sodass keine Frucht daraus entstehen kann. Und wenn Jesus daraus schlussfolgert hier zum Schluss, sodass keine Frucht entstehen kann, dann bedeutet das doch nichts anderes, als dass das Gute, das Gott für uns eigentlich geplant hat, deswegen nicht geschieht. Dass Gottes guter Plan nicht geschieht, und das ist doch ein Drama, oder? Das ist doch furchtbar. Was könnte alles Tolles passieren, wenn da nicht so reinknallen würde, wenn die Leute nicht davon abgehalten würden, wenn das, was eigentlich wichtig ist, nicht übertönt würde durch diese Alltagssorgen? Wie ist das mit den Alltagssorgen? Warum sind die so übermächtig? Und Reinhard May hat ja mal gesungen, über den Wolken, ja, also wären wir über den Wolken, dann, ich zitiere, würde, was uns groß und wichtig erscheint, plötzlich nichtig und klein. Und ich habe mir mal ein paar Alltagssorgen mitgebracht. So. Also, ne? Das sind Alltagssorgen für mich. Da liegen sie vor mir, riesengroß, starren mich an, ziehen meine Aufmerksamkeit auf sich und bringen mich fast um den Verstand. Ich weiß nicht, ob ihr das vielleicht kennt. Meine Sorgen liegen vor mir riesengroß. Aber ich kann mich jetzt entscheiden. Ich kann mich nun entscheiden, das Ganze aus einer neuen Perspektive zu sehen. Ich muss mich davon nicht gefangen nehmen lassen. Ich kann auf das Kreuz zugehen, dann wird Gott ganz groß. Meine Sorgen werden ziemlich klein. Leben aus einer neuen Perspektive. Das heißt ja, ich nehme nicht nur gedanklich eine neue Perspektive ein, sondern ich mache auch ganz praktisch einen Schritt. Ich ändere die Ausrichtung meines Lebens darauf hin, dass ich grundsätzlich aus einem anderen Blickwinkel auf die Dinge gucke. Meine Sorgen sind ganz klein. Und die Testfrage ist die, wie viel gründet sich dein Leben darauf, auf die Hoffnung, auf die Gewissheit, dass Gott für dich sorgt? Und wie viel gründet sich dein Leben darauf, dass du für dich sorgst? Ich bringe mal meine Sorgen unter das Kreuz. Da sind sie gut aufgehoben. Wer mit dem Thema keine Sorgen hat, der darf sich nach dem Gottesdienst da was von ihm. Also, Wie viel sorgen wir uns selber und wie viel vertrauen wir auf das, dass Gott für uns sorgt? In der Bergpredigt lehrt Jesus uns ja genau das, dass wir nämlich den Spieß komplett umdrehen können. Er sagt, wenn ihr für ihn, für Gott lebt und das Reich Gottes zu eurem wichtigsten Anliegen macht, wird er euch jeden Tag geben, was ihr braucht. Luther-Übersetzung kennt man noch besser. Trachtet zuerst nach Gottes Reich und nach seiner Gerechtigkeit, dann wird euch alles andere dazugetan werden. Das sagt Gott dazu. Wir können den Spieß umdrehen. Trachtet zuerst nach Gottes Reich und Gott gibt uns dafür das, was wir brauchen. Und der Apostel Paulus sagt das in einer ähnlichen Weise auch im Römerbrief. Weil Gott so barmherzig ist, fordere ich euch nun auf, liebe Brüder, euch mit eurem ganzen Leben für Gott einzusetzen. Gott ist barmherzig und ihr habt Gutes zu erwarten, wenn ihr euch für Gott einsetzt. Das ist doch eine klasse Aussage. Wie kommen wir dahin, dass dieses Dein Wille geschehe, was wir im Abendmahl, im Vaterunser bitten, dass das sozusagen wirklich zu unserem Lebensstil wird, dass wir das nicht so beten und letztlich doch unser eigenes Ding machen? Wie kommen wir dahin? Manchmal ist es, glaube ich, notwendig, dass wir eine Herzensumkehr erleben. Eine innere Herzensumkehr. Wir müssen uns in Behandlung begeben. Ich habe das erlebt neulich vor einiger Zeit. Wir waren zu Besuch bei meinem Cousin in Hessen, in Fritzlar, in der Nähe von Kassel ist das. Und wir sind dort spazieren gegangen und die Frau meines Cousins, sie arbeitet dort in dem Krankenhaus namens Hospital zum Heiligen Geist. Fand ich ganz toll, wir sind da rundherum gelaufen, haben das Ding gesehen, so, ah, das ist ihr Arbeitsplatz. Und dann habe ich gedacht, Hospital zum Heiligen Geist, irgendwie ein klasse Name. Hatte ich persönlich noch nicht so gehört, diesen Namen, aber finde ich toll. Und dann sind wir weiter rundherum gelaufen und dann gibt es die Liegendanfahrt da und dann gibt es eine Straße, die heißt Jordan. Und da musste ich ja echt lachen. Ja. Leute, die eigentlich Genesung wollen, die gehen über den Jordan. Hoffentlich nicht. Ich muss echt lachen, dass ich das muss ich euch mitbringen. Aber vielleicht ist es ja tatsächlich nötig, in einer übertragenen Weise. Martin Luther hat mal gesagt, es ist gewiss, dass ein Mensch von Grund aus an sich verzweifeln muss, damit er geeignet wird, die Gnade Christi zu erlangen. Es ist gewiss, dass ein Mensch von Grund aus an sich verzweifeln muss, damit er geeignet wird, die Gnade Christi zu erlangen. Dieser innere Zerbruch, dieses Gefühl, oh, ich brauche Hilfe, ich bin krank, bei mir muss was in Ordnung kommen, bei mir muss was heil werden, da muss was innerlich sterben in mir. Das ist durchaus real. Es ist eine Voraussetzung dafür, dass man sagt, jetzt bin ich in der Verfassung, dass ich einfach annehmen kann, was Gott für mich hat. Genau. Manchmal sind es Nöte, manchmal ist es Krankheit, durch die wir wieder näher zu Gott gezogen werden. Das ist, finde ich, ein wichtiges Thema. Manchmal ist es auch Krankheit, durch die wir nahe zu Gott gezogen werden. Und durch die wir uns neu entscheiden, in Zukunft gesünder zu leben. Wie können wir geistlich gesund leben? Das ist doch unsere Frage, die auch hinter unserem Predigt- und vor allem Predigtserienthema steht, aus einer neuen Perspektive zu leben. Wie können wir geistlich gesund leben? Wohin oder worin könnte diese veränderte Lebensführung bestehen? Was meint diese Party konkret, zu der Gott dich einlädt? Wobei das Wort Party ja in dem Sinne oder Feier oder Festessen heißt, nicht, dass wir jetzt und die Ewigkeit über an irgendeinem Tisch rumsitzen und essen, ja, sondern dass wir Gemeinschaft mit Gott haben und nach seinem Willen leben. Das ist ja der viel umfassendere Sinn von dem. Also, diese Party, zu der Gott dich einlädt, was meint die für dich konkret? Und ich möchte heute drei Punkte nennen, wie das konkret werden kann. Das eine ist, Gott will dich in seiner Nähe haben. Wir können in Gottes Nähe kommen. Wir wissen natürlich alle, Gebet ist ein Weg dahin, aber wir wollen Gott eben auch kennenlernen, wir wollen seinen Willen kennenlernen, wir wollen erleben und erfahren, was er sich für uns gedacht hat. Und ich habe eine Aktion vorzustarten, dort geht es ums gemeinsame Bibellesen. Gott neu kennenlernen, Gott in seinem Wort begegnen. Und das soll am nächsten Sonntag starten. Und es geht darum, dass wir jeder, der Lust hat, sich einklinken kann, gemeinsam die Bibel zu lesen, und zwar in einem halben Jahr durchs komplette Neue Testament. Das Neue Testament wollen wir in 6 Monaten lesen. Das bedeutet, dass man jeden Tag so ein, manchmal auch 2 Kapitel aus der Bibel liest. Ich habe das in den letzten 8 Wochen schon ausprobiert, diesen Bibelleseplan. Ganz konkreter Plan, tagtägliches Thema, wo man genau weiß, das kommt dann und dann dran. Und habe gemerkt, das passt gut. Das ist zwar, es fängt mit Matthäus-Evangelium an, so wie das Neue Testament, endet auch mit der Offenbarung, auch wie im Neuen Testament, aber zwischendurch ist mal eine andere Reihenfolge. Also man muss jetzt nicht von vorne nach hinten lesen, aber jedes biblische Buch wird im Stück gelesen, sodass man schon den Zusammenhang hat. Und das ist richtig toll und man begegnet wirklich Gott darin, wenn man das liest. Und ich glaube, dass viele von uns das bitter nötig haben, Gott in seinem Wort zu begegnen und diese Kraft zu erleben. Und das ist aber manchmal nicht leicht, so ein innerer Schweinehund, den man überwinden muss, jetzt muss ich es auch wirklich tun. Und ich glaube, es hilft, wenn wir das gemeinsam tun. Und ich tue es nochmal, ich fange den Bibelleseplan von vorne an, am 1. Advent, Beginn des neuen Kirchenjahres, Beginn des Bibelleseplans, das passt für mich gut. Und wer will, kann mitmachen. Auf unserer Homepage der Gemeinde kann man sich jetzt, da gibt es unten so einen Punkt Anmeldungen, kann man sich ab sofort dafür anmelden, dass man in so einer Gruppe drin ist. Und wir werden entweder eine WhatsApp-Gruppe aufmachen, in der man dann ab und zu mal Infos kriegt, in der man vielleicht auch mal Fragen stellen kann. Und für wen das jetzt nichts ist, der kann aber auch seine E-Mail-Adresse eintragen oder auch beides. Und dann gibt es ab und zu auch per E-Mail Infos dazu. Und jedes Mal immer gibt es, was wird gelesen, was kommt an Neuigkeiten. Und nun kann es ja natürlich mal sein, dass man das so irgendwann nicht schafft. Er sagt, oh, heute habe ich es einfach nicht hingekriegt, meine Bibelstelle da zu lesen. Macht nichts. Die Vereinbarung ist die, immer zum nächsten Sonntag sollte man gucken, dass man wieder auf dem aktuellen Stand ist. Und das ist nicht schwierig, ich habe es geschafft. Habe das auch erfolgreich probiert und dazu möchte ich einladen, Gott in seinem Wort kennenzulernen und an der Stelle einfach mal einen Schritt weiter zu gehen und Gottes Willen kennenzulernen und das zu wissen, wir machen das synchron, wir machen das mit mehreren oder vielen Leuten zusammen und können uns darüber austauschen und wissen, wir sind gemeinsam unterwegs. Ich hoffe, das wird eine richtig geniale Erfahrung. Die zweite Sache, ich habe gesagt, 3 Punkte will ich heute vorschlagen. Die zweite Sache davon ist, wie das konkret werden kann, die räumliche Situation. Ich freue mich total, wenn ich hier in die Runde gucke, wie viele Leute da sind und wie ich heute einfach das für sich wichtig genommen habe, hierher zu kommen. Aber ich muss sagen, ich habe da so ein Déjà-vu, ja, dieses Gefühl, sowas habe ich schon mal erlebt. Wenn ich das sehe, ist es nämlich relativ voll. Es sind nicht mehr so richtig viele Plätze frei. Und das haben wir tatsächlich schon mal erlebt. Wir haben damals, als wir noch unser Gemeindezentrum an der Würzburger Straße haben, über Jahre die Situation gehabt, dass wir total überlaufen waren, dass manche Leute stehen mussten, dass noch irgendwelche Klappstühle hinten angestellt wurden. Und es war nicht schön. Es gab Menschen, denen war das zu voll und sie sind deshalb echt nicht mehr zum Gottesdienst gekommen oder nur noch selten, weil sie es einfach zu stressig fanden. Und das ist nicht gut. So soll es nicht sein. In Gottes Reich soll Platz für jeden sein. Und jeder ist willkommen. Und keiner muss denken, ey, für mich passt es hier nicht mehr. Und ich will euch was sagen, wir sind im Begriff, dass es hier genauso ist. FCG Oldenburg, wir haben ein Problem. Wir haben das gleiche Problem, das wir vor ein paar Jahren schon mal hatten. Es ist ein gutes Problem. Viel schlimmeres Problem wäre, wenn keiner käme. Aber dieses Problem, das wir jetzt haben, das muss gelöst werden. Das kann so nicht bleiben. Irgendwann sitzt du hier und kriegst vielleicht auch keinen Platz mehr und denkst, Mist. Und keiner, der hier reinkommt, soll das Gefühl haben, für mich ist kein Platz mehr da. Und darum wollen wir einen 2. Gottesdienst starten. Und wir haben das ja schon einmal ausprobiert, vor 2 Wochen. Das ist ein Foto vom Nachmittagsgottesdienst. Wunderbar, draußen wird es schon so dunkler. Die ganze Stimmung ist eine andere. Die ganze Atmosphäre ist irgendwie besonders. So ein bisschen so fast wie abends schon, zumindest jetzt im Winterhalbjahr. Und die Leute waren da. Das ganze Licht, das wirkt alles nochmal anders. Und wir haben das erste Mal ausprobiert und haben den 2. Gottesdienst gefeiert und es wurde flankiert von einer tollen Kaffeetafel, die es im Voraus gab, wo man lecker Kuchen essen konnte und Kaffee trinken konnte im Voraus bereits und nachher noch was Leckeres, Herzhaftes essen konnte und es war einfach eine tolle, runde Geschichte. Und wir freuen uns schon darauf, dass wir heute in 2 Wochen das nächste Mal diesen Testballon starten wollen und das nächste Mal hingehen wollen und sagen, wir feiern nochmal einen 2. Gottesdienst am Sonntagnachmittag, 17 Uhr. Und das machen wir auch noch im Januar und ab Februar soll es regelmäßig losgehen. Und ich habe mich nochmal schlau gemacht bei den Leuten bei uns, die das so im Überblick haben, dass wer auch denkt, Mensch, ich möchte irgendwie dazu beitragen, dass diese Situation nicht passiert, dass wir da rauskommen aus der Enge, dass wieder für jeden ein Platz da ist, in dem regelmäßig 2 Gottesdienste da sind, wo Leute kommen können, der kann noch mitmachen. Der kann sich noch einbringen. In allen Bereichen werden noch Leute gesucht. Und wenn du hier rumsitzt und warst vielleicht am vorgestern noch nicht bei der Dankesfeier dabei, weil du bisher noch nicht zu den Leuten gehörst, die sich hier ehrenamtlich einbringen, dann kann das die Chance sein, jetzt zu sagen, ich steige mit ein. Sei vielleicht schon in 14 Tagen mal mit dabei, probier es aus. Und du kannst Leute bei uns am Infopoint ansprechen, du kannst auch uns ansprechen als Leitung. Wir freuen uns, wenn Leute sagen, ja, ich bin auch da und ich will kein Gast mehr sein, sondern will zum Gastgeber werden. Und ich will mithelfen, damit Leuten ein Platz angeboten werden kann. Und das ist eine geniale Sache. Und das kann eine zweite Möglichkeit sein, mitzuwirken und einen konkreten Schritt zu gehen und sagen, ich trachte nach Gottes Reich. Ich will das einsetzen, was ich geben kann, damit Gott geehrt wird und damit Gottes Wort bekannt gemacht wird. Eine dritte Sache wäre die, mit dazu beitragen, dass auch die Bedürftigen profitieren. So wie Jesus das in dem Gleichnis erzählt hat vorher oder als Einleitung, sagt er, lade auch mal die ein, die arm sind, die bedürftig sind, die dich nicht zurück einladen können, die es wirklich bräuchten. Kümmere dich mal um die. An dieser Stelle reden wir hier und heute, rede ich mal nicht von den Armen, sondern von anderen Bedürftigen, nämlich den Kindern. Kinder sind auf uns angewiesen. Die Kinder sind auf uns angewiesen, die können sich nicht selber versorgen. Wir müssen uns um die Kinder kümmern. Und wenn wir einen Blick auf die Ewigkeit haben, dann ist es egal, ob ich selber Kinder habe oder ob du keine Kinder hast. Die Kinder sind unsere Zukunft. Sie sind auch deine Zukunft. Zukunft deshalb, weil sie auch dann noch da sind, wenn wir mal nicht mehr da sind. Und sich in die Kinder investieren, ist die genialste Sache, die wir machen können. Und was wir da an Grundlagen legen können, ist die genialste Sache, die wir machen können. Und wir haben diese Aktion, wir geben, weil wir lieben. Seit einigen Wochen läuft das. Wir haben diese Umschläge immer wieder verteilt und man kann sagen, ich kann mich beteiligen an dem Ganzen. Ich kann sagen, mit dem, was ich finanziell geben kann, unterstütze ich das, dass wir Daniel als Jugendpastor einstellen, weil der ein richtig klasse Typ ist, weil der schon mal hier war und wir lieben ihn und er kommt zurück zu uns und das ist ein großes Privileg. Und man kann uns darin unterstützen als Gemeinde, dass wir Daniel beschäftigen, dass er auf Dauer eine gute, gut finanzierte Stelle hat. Wir müssen uns ausstrecken als Gemeinde, um das zu tun. Wir müssen teilweise Opfer bringen. Auch als Älteste haben wir uns zusammengesetzt, haben wir gesagt, wir wollen da auch vorbildlich sein. Wir haben richtig auch Geld zusammengelegt, wo wir sagen, wir wollen das hinkriegen, dass wir Daniel gut, stabil finanzieren können. Und wir können uns alle daran beteiligen. Nächsten Sonntag sammeln wir das Geld. Nächsten Sonntag kommt raus, wie viel werden wir insgesamt zusammengelegt haben. Und es wäre richtig klasse, wenn wir ein geniales Sonderopfer einbringen, weil wir einfach sagen, wir geben, weil wir unsere Kinder fördern wollen. Weil wir das, was in die Kinder hineingelegt wird, was Wesentliches, was Wertvolleres kann man gar nicht tun, als dass Gottes Wille in die Kinder hineingelegt wird, als dass von einem Profi, der Daniel wirklich ist, der so ein Herz für die Kinder und die Jugendlichen, dass der sich darum kümmern kann, dass wir sagen, wir können jemanden voll da reinstecken, dass er seine Energie in die Kinder investieren kann und für die richtig gut gesorgt wird. Und lasst uns das machen. Das wäre der dritte Punkt, zu dem ich euch einladen möchte, auffordern möchte. Sagen, lasst uns hier nach Gottes Reich trachten und geben, was wir geben können, damit der Segen geschieht. Es ist ein Vers, den wir letzten Sonntag schon auf der Folie hatten hier, den ich nochmal bringen möchte. Wo der Apostel Paulus sagt, all das tue ich, um Gottes gute Botschaft zu verbreiten, damit auch ich Anteil an ihrem Segen erhalte. Möchtest du Anteil am Segen der Kinder erhalten? Das ist für mich die Frage heute. Möchtest du einen Anteil daran haben, dass die Kinder Segen erleben? Das können wir ganz praktisch machen. Das möchte ich euch mitgeben. Lasst uns für uns überlegen, wo können wir das tun. Und nächsten Sonntag geht's los und dieser erste Advent kann ein Fest der Großzügigkeit werden, nächsten Sonntag, wo wir sagen, wir geben alles, wir geben, damit unsere Kinder versorgt sind, wir investieren in die Zukunft. Genau, das alte Kirchenjahr geht also zu Ende. Und mit dem Advent beginnt das Neue und das kann der Startschuss zu etwas Neuem, Großartigem werden, auch in deinem ganz persönlichen Leben. Ein Neuanfang vielleicht, indem du eine wichtige Entscheidung triffst. Und es braucht diese wichtige Entscheidung, damit wir nicht an unserer eigentlichen Berufung vorbeileben. Es ist gut zu wissen, das Gastmahl fällt nicht aus. Das findet auf jeden Fall statt. Die Party findet statt und Gott will dich dabei haben. Das ist eine gute Nachricht. Oder entschuldigst du dich, wenn Gott dich einlädt? Aus irgendwelchen Gründen. Eines ist sicher, für jede und für jeden von uns ist Platz da am Tisch Gottes, bei diesem Festmahl. Aber es werden nur die dort sein, die es auch wollen. Wer es nicht will, der kriegt nichts. In dieser etwas salopp formulierten Bibelübertragung, die Volksbibel, heißt es so, der wird nicht mal einen Nachtisch abkriegen. Und das finde ich im Grunde dramatisch. Aber es heißt eben, jeder von uns darf dabei sein und jeder von uns kann dabei sein. Es braucht aber eine Entscheidung. Zielt dein Blick auf die Ewigkeit. Wenn du es willst, kannst du ab sofort aus einer neuen Perspektive leben. Und das ist immer die Frage, wo man selber gerade steht. Worin besteht der nächste Schritt, wenn du zum Beispiel noch gar nicht in deinem Leben mal gesagt hast, ich will wirklich überhaupt mein Leben nach Gottes Willen leben. Ich will mein Leben in die Hand von Jesus legen, dass er der Chef meines Lebens werden soll. Ich will sein Jünger werden, ich will ihm nachfolgen. Wenn das eine Entscheidung ist, die du für dich noch nie getroffen hast, dann würde ich dich heute gerne einladen, das heute zu tun. Einfach einen Schritt zu gehen und sagen, ja, ab jetzt will ich mich nach Gottes Willen richten und will mich ihm anvertrauen und mein Leben in seine Hand legen. Damit auch für mich das zur Gewissheit wird, dass das Beste noch kommt. Das ist ein Versprechen, das ich dir geben darf. Und es werden weitere Schritte folgen und trotzdem ist es gut, einen ersten Schritt zu machen und sagen, ja, ich will. Gott zwingt niemanden. Und darum möchte ich jetzt an der Stelle einfach fragen, ist jemand da, für den das so gilt, dass er sagt, ich möchte so gerne jetzt einfach sagen, ja, Gott, ich will. Man hat das noch nie gemacht und dann würde ich gerne für dich beten. Wir beten alle zusammen, das ist nichts Komisches. Wenn du hier sitzt und möchtest gerne ja sagen, dann würde ich nur bitten, heb kurz deine Hand, dass ich weiß, da ist jemand und dann beten wir zusammen und das Gebet gilt dann für dich. Ist da jemand heute, der das tut, für den es heute wichtig ist? Kurz eben mal Bescheid geben. Auch falls es jetzt dir komisch vorkommt, dann komm nachher zu mir. Auch kein Problem, dann beten wir dann für dich. Oder ich sehe, glaube ich, ja. Ne? Okay, also auch kein Problem, dann reden wir unter vier Augen drüber. Alles ganz gut, aber es ist wichtig, die Entscheidung zu treffen. Und ich gehe einen Schritt weiter und alle anderen. Alle anderen, für die haben wir hier nochmal die drei konkreten Möglichkeiten. Erstens, gemeinsam Gott in der Bibel entdecken, durch das Neue Testament in 6 Monaten. Macht mit, ich freue mich total drauf. Auf der Gemeinde-Homepage fcg-oldenburg.de gibt es jetzt den Anmelde-Button, um da sich einzutragen. Nächsten Sonntag geht's los und man kann das mit einer App machen. Ich habe da einige Tipps noch dazu oder mit einer Papierbibel, wie man das als Buch kennt. Ganz egal, aber wir finden da einen Weg und das wird richtig Spaß machen. Zweite Möglichkeit, mach das Gottesreich zu deinem eigenen Anliegen, indem du dich entscheidest, mitzuarbeiten. Zum Beispiel beim zweiten Gottesdienst, dann melde dich. Und drittens, komm mit zu dieser Aktion, dass wir nächsten Sonntag ein Fest der Großzügigkeit feiern. Wir geben, weil wir lieben, für unsere Kinder. Ich möchte zum Schluss beten, lass uns aufstehen, dass wir mit Gebet schließen. Jesus Christus, wir werden von dir gerufen, eins und andere Mal. Du rufst uns auf in der Bibel, wir sollen doch dem Willen nach Gottes folgen, weil uns nichts Besseres geschehen kann. Wir sollen uns nicht sorgen um die Dinge, die unser Alltagsleben bestimmen. Und die halbe Bergpredigt handelt irgendwie davon, dass wir doch Gott vertrauen sollen, dass er für uns sorgt, Herr. Und gib uns doch, dass wir einen Schritt gehen können, locker zu lassen, unsere Sorgen loszulassen und sie aus der Perspektive von oben zu sehen, wie aus der Luft, wie aus den Wolken und erleben zu dürfen, die Sorgen werden kleiner, Herr, wenn wir zu dir gehen. Du wirst größer und die Sorgen werden kleiner. Wir bitten dich so, Herr, hilf uns, einen konkreten Schritt zu gehen und wirklich diesen Perspektivwechsel vorzunehmen. Hilf du uns, Entscheidungen zu treffen, wo wir sagen, das, was ich habe und kann, das will ich wirklich einbringen zu deinem Willen, damit dein gutes Reich gebaut wird, damit dein Wille geschieht und dein Heiliger Geist ist dabei. Und er ist der unser Herz umkehrt, der unser Herz gesund macht, wie beim Hospital des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist hilft uns, diesen Schritt zu gehen. Es ist kein Krampf, sondern es ist ein froher Schritt, ein Schritt der Befreiung, wie wir es heute schon einige Male gehört haben, uns dir anzuvertrauen und sagen, du darfst es, die Zügel des Lebens in deine Hand nehmen und uns leiten. Bitte, Herr, lass uns nicht unverändert. Wir wollen als Gemeinde Schritte gehen. Jeder Einzelne darf es erleben, dass etwas passiert, dass er eine Tür aufstößt, wenn er für sich eine Entscheidung trifft, dass etwas Neues kommt. Und wir dürfen es als ganze Gemeinde erleben, Herr, und wissen, dass du eine Verheißung für uns hast und willst Großes tun. So geh du uns nach, Herr. Wir bitten dich, dass du uns zeigst, was ist da, dass du uns einfach begeisterst für das, was du vorhast. Wir preisen dich, Herr, für deinen guten Willen, dass du mit uns wirklich nur Gutes im Sinn hast und wir auf dich vertrauen dürfen. Amen.